Ich lese tatsächlich diese Geschichte vor, wie das gewesen ist, als die Wasser sich verlaufen hatten. Es hatte lange geregnet, die Flut war gestiegen, alles Leben war vernichtet worden. Es wird immer wieder erwähnt in diesem Abschnitt im hebräischen Text, dass einfach alles Leben ausgelöscht worden ist. Und dann in Kapitel 8 heißt es folgendermaßen: Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Ich verrate euch jetzt, warum ich die Kinder gefragt habe. Es war halt ein bisschen zu spontan, sie sind auf den Regenbogen gekommen, aber ich habe eine Kinderbibel dabei. Vielleicht können die Allervordersten das sehen, da ist so dieser Regenbogen, im Hintergrund ist die Arche, und dann sieht man so wunderschöne Pflanzen. Und die Elefanten warten da gerade durchs Wasser, sind meistens von den Künstlern, die die Kinderbibel gestalten, irgendwelche Tiere zu sehen. Eigentlich eine wunderschöne Welt. Aber wenn einmal durch das Wasser und durch eine Überflutung alles Leben ausgelöscht worden ist, alles zerstört worden ist, dann ist zunächst keine schöne Erde da. Wir haben viele Jahre, als wir noch im Remstal waren, direkt an der Rems gewohnt. Das Haus stand direkt an der Rems. Und da war es dann auch so, es regnete und regnete und regnete. Und die Wasser stiegen. Und so um Mitternacht war das Wasser so hoch gestiegen in der Rems, dass es fast überlief. Und ich wusste, weiter unten an der Rems, da wohnen Leute aus unserer Gemeinde, und da ist sicher der Fluss schon längst über die Ufer. Und ich habe um Mitternacht angerufen, und sie haben gesagt, ja, wenn es mir nichts ausmacht, kann ich kommen. Und als ich kam, da lief das Wasser gerade in den Keller rein. Und dann haben wir in dieser Nacht beobachtet, wie das Wasser stieg und stieg und stieg, bis es bis zur Hüfte in der Wohnung stand. Und als wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, da war das ein Bild von Verwüstung. In dem Nachbarhaus, da war ein Haus, das war ganz frisch gebaut worden, und da hatten die Bauherren eine Bodenplatte in den Keller eingezogen, die wasserundurchlässig war, absolut wasserundurchlässig. Und das Wasser hatte eine solche Kraft, dass es die Bodenplatte zerrissen hat. Das sah aus, als wenn eine Bombe gezündet worden wäre unter dieser Bodenplatte. Die Bodenplatte, also wenn das jetzt, wenn ich hier stehe, die war so hoch. Also überall die Bodenplatte hoch und dann stand so hoch. Also ein Bild von Zerstörung. Und eine weltweite Katastrophe. Alles Leben ausgelöscht. Alles braun. Keine Vegetation. Noch war das Wasser auch noch zu sehen. Noah wartet ja die ganze Zeit darauf, will herausfinden, ob die Wasser sich verlaufen. Und das finde ich etwas ganz Besonderes an seiner Haltung und an seiner Glaubenshaltung. Wir hatten vorher schon gehört, dass er ein gerechter Mann war. In einer Zeit, wo die Zivilisation noch da war, eine verfallene Zivilisation, eine Zivilisation, wo niemand mehr nach Gott fragte. Niemand sich dann danach kümmerte, was Gott sagt in seinen Geboten. Gewalttat war, Gemeinheiten, Menschen haben sich gegenseitig umgebracht, eine furchtbare Zivilisation, Gott hatte das alles zerstört. Und zunächst, als er dieses Dach öffnet, ein Bild voller Zerstörung. Ein Bild der Hoffnungslosigkeit, wie es schlimmer nicht sein könnte. Er wusste, wenn ich die Arche verlasse, es gibt kein Haus, keine Hütte, keinen Schopf, wie man hierzulande sagt, wo er Unterschlupf finden könnte. Es war einfach alles zerstört. Und trotzdem zeigt dieser Mann Hoffnung. Und auch als die ersten Hoffnungszeichen sozusagen, oder die ersten Boten der Hoffnung, die er schicken wollte, als es eigentlich vergeblich ist, hört er trotzdem nicht auf. Er schickt einen Vogel nach dem anderen, um auszuloten, um die Lebensmöglichkeiten auszuloten, um die neuen Chancen des Lebens, an die er glaubte, auszuloten. Das gefällt mir an dieser Geschichte und ist mir noch nie so aufgefallen. Ich finde das auch besonders, weil wir wissen auch, ich hatte das erzählt, vielleicht erinnern sich manche, dass man sagte von Noah, so heißt es in der Lutherbibel, das ist wahrscheinlich am eingängigsten und am tiefsten drin, wenn man vielleicht auch mittlerweile eine andere Bibel hat, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Also ein Mann, der eine intime Beziehung hatte, zu dem Gott redete, hörbar redete, ihm diese Flut ankündigte. Und trotzdem, als diese Flut zu Ende ist, da hat er doch diese Verantwortung, selbst die Lebensmöglichkeiten auszuloten. Und ich gehe dann weiter an der Geschichte, aber ich finde diese Grundhaltung so beeindruckend, dass er in einer Situation, in der nur Verzweiflung da ist, nur Hoffnungslosigkeit da ist, nur Zerstörung da ist, weiß, Gott wird früher oder später neues Leben schenken und mit diesem neuen Leben auch eine neue Welt eröffnen und Lebensmöglichkeiten, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Und so lässt er diesen Raben fliegen, der Rabe fliegt hin und her, er ist kein Tier wie die Taube, die dann wieder zurückkommt. Wie es bei dem zweiten Vogel ist, das ist eine Taube. Sie kommt wieder zurück, weil ihr Fuß nichts findet, wo sie Halt machen könnte, wo sie Pause machen könnte. Sie kommt am Abend wieder zurückgeflogen in die Arche. Und erst der dritte Vogel hat ein winziges Lebenszeichen im Schnabel. Das Ölblatt. Das hat Menschen, die selbst dem christlichen Glauben ganz fern waren, beeindruckt und inspiriert. Unter anderem Pablo Picasso, der auch darüber ein Bild gemalt hat. Es ist bis heute ein Zeichen und ein Symbol der UNO. Ob das alles immer richtig gedeutet wird und seinen richtigen Platz hat, das ist eine andere Frage. Aber das hat die Menschen inspiriert. Ein kleines Lebenszeichen. Ein kleines Lebenszeichen, das aber diesen Mann des Glaubens motiviert und Hoffnung gibt. Ein kleines Blatt. Ich weiß, wenn manchmal so ein Baum zurückfriert oder meinetwegen ein Pfirsichbaum, der oft diese starke Kräuselkrankheit hat, wer sich so ein bisschen auskennt, und dann schneidet man ganz scharf zurück. Das ist die Maßnahme, die man dann ergreift. Und manchmal passiert es, dass im nächsten Frühjahr plötzlich eine kleine Knospe ausschlägt. Und man weiß, der Baum ist nicht tot. Und er wird vielleicht eines Tages ein großer Baum sein, so wie bei Comastar, wer das da kennt, jetzt komme ich gerade nicht, aber bei Götzens, da haben sie ganz viele Pfirsiche geerntet, dass so ein großer Baum wird, dass eines Tages wieder Früchte da sind. Blüten zunächst, Früchte, eine gute Ernte, schmackhafte Früchte. Und er schickt diese letzte Taube, vier Vögel sind es insgesamt, und diese Taube kommt nicht mehr zurück. Und Noah sagt nicht, naja, die ist wahrscheinlich versoffen. Sondern da sagt er, und Noah wusste, dass die Wasser sich verlaufen hatten. Die Katastrophe ist vorbei. Es ist vorüber. Neues Leben wird kommen. Das weiß er. Das, was hier in dieser Geschichte vorkommt, so das zeigt die verwegensten Stunden der Kirchengeschichte. Ich las am Anfang des Jahres oder sogar Ende letzten Jahres ein Buch, das hieß, ich habe erst was ganz anderes dahinter erwartet, die Hoffnung der Puritaner. Die Puritaner kennt man als eine sehr strenge Bewegung und so, aber im Grunde ist sie eine ganz ähnliche Bewegung wie unsere Bewegung, der Pietismus. Man hat sich in all den Jahrhunderten auch immer wieder sehr stark gegenseitig befruchtet, von Spurgeon zum Beispiel, den viele kennen, die so schon länger dabei sind, vielleicht auch manches von ihm gelesen haben. Von ihm sagt man, er sei der letzte Puritaner gewesen. Und seine Predigten sind in die Welt gegangen. Diese Puritaner sind zu ihrer Zeit im 16. Jahrhundert verfolgt worden. Viele sind Märtyrer geworden, sind hingerichtet worden, weil sie sich nicht abhalten ließen, auch in der Öffentlichkeit, also außerhalb von Kirchengebäuden und ohne ordentliche Ordination das Evangelium zu verkündigen. Sie sind in Gefängnisse gekommen, sie verschmachteten dort fast. John Bunyan hat dort, er war auch Puritaner, hat dort dieses berühmte Buch geschrieben, das auch im Pietismus damals und bis heute weiteste Verbreitung gefunden hat und ein Weltbestseller wurde, die Pilgerreise. Aber diese Leute steckten nicht den Kopf in den Sand und sagten, jetzt geht sowieso alles den Bach runter, sondern sie redeten von großen Zeiten der Gemeinde Jesu, an die sie glaubten. Wie gesagt, sie wurden zum Teil hingerichtet. Es gab eine ganze Welle von Hinrichtungen, wo diese großen Gottesmänner und diese Prediger hingerichtet wurden. Aber sie entnahmen aus der Bibel und aus der Prophetie, dass es eine viel bessere Zeit geben würde in der Kirche Jesu Christi. Ich gehe noch etwas weiter zurück. Und bitte euch mal um eine Reaktion jetzt. Und zwar, wer kennt diesen Ausspruch? Egal, ob man weiß, dass der nun von Luther ist oder nicht. Aber wer kennt diesen Ausspruch? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich morgen noch einen Apfelbaum pflanzen. Gebt mir mal ein klares Handzeichen. Heute. Würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen? Okay. Ja, okay. Lass mal oben die Hände. Und jetzt, in einem weiteren Verlauf, lassen nur die Hände hoch, die sagen würden, also das würde auch mein persönliches Bekenntnis sein. Also wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich tatsächlich morgen noch einen Apfelbaum pflanzen. Heute habe ich wieder falsch gesagt. Sorry. Ja. Okay. Das sind viel weniger Hände. Und ehrlich gesagt, wenn man das nachprüft oder einfach schaut, was war das damals für eine Zeit? War Luther ein Mann schon eben in seiner Zeit, im 16. Jahrhundert, frühes 16. Jahrhundert, der ganz stark davon ausging, das Weltende steht kurz bevor. Obwohl er diese große Leistung erbracht hatte, das Licht des Evangeliums auf den Leuchter zu stellen und diese große Botschaft in die Welt und in Europa sich breit machte, Licht leuchtet in der Finsternis, war er im Blick auf das Weltende sogar überzeugt, dass es bald kommt. Er hat sogar, glaube ich, zweimal datiert und angekündigt. Und deswegen, weil er merkte, dass das so einen, wie einen Mehltau oder einen Schleier von Depression auf das Volk Gottes legte, obwohl sie jetzt das Evangelium wieder ganz frisch hatte, deswegen sagte er das. Weil er merkte, die Leute machen gar nichts mehr. Weil sie keine Hoffnung mehr haben im Blick auf dieses Leben und weil sie keine Hoffnung mehr haben im Blick auf die Zukunft der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt. Und da war nun Calvin, aus dem jetzt mehr die Puritaner kommen, der Pietismus kommt mehr von Luther, die waren ganz anders. Und ich gebe euch mal einige Zitate, was diese Männer, die für sich selber eigentlich an einer ganz dunklen Zeit leben, die durch schwere Krisen gehen mussten, die in Gefängnisse geworfen wurden, mit dem Tod bedroht waren, was sie trotzdem glaubten im Blick auf die Zukunft der Gemeinde Jesu Christi. Lest mal einige Zitate vor aus diesem meines Erachtens sehr guten Buch, Die Hoffnung der Puritaner. Hoffnung ist ja ein ganz wichtiges Thema überhaupt. Joachim Neander war auch reformiert. Viele kennen ihn so, die alten Choräle noch kennen, hat ganz wunderschöne Choräle geschrieben. Er schreibt, stark und gewiss war die Überzeugung der Christen, dass die Kirche siegreich aus ihren Kämpfen hervorgehen und, da es ihre Bestimmung ist, als eine weltverändernde Kraft wirksam zu sein, zur Weltherrschaft gelangen würde, hat Joachim Neander gesagt. John Hoe war einer von den Puritanern. Eines ist gewiss, nichts auf der Welt ist betäubender, lähmender als völlige Hoffnungslosigkeit, den traurigen Zustand der Welt zu betrachten, so wie sie uns vor Augen ist, zu verzweifeln bei dem Gedanken, dass es niemals besser werden wird, niemals werden kann. Aber Hoffnung ist eine Art Vorfreude, ein gegenwärtiges Teilhaben an der erwarteten Freude jener Tage und liegen sie auch noch in so ferner Zukunft. Das Christentum wird nicht immer einen so ruhmlosen Stand in der Welt haben. Also nicht im Blick auf die Ewigkeit erst, sondern im Blick auf diese Zeit. David Brainerd, der eine große Erweckung erlebt hat, sagte, ich hatte die starke Hoffnung, Gott würde die Himmel beugen und herabfahren, ist übrigens ein Zitat von Jesaja, das er da aufgreift, um ein wunderbares Werk unter den Heiden zu tun. Er hat es auch erlebt. Und zum Schluss der geschätzte Spurgeon, der sagte, David war kein Verfechter der Theorie, dass die Welt nur immer schlechter werden und diese Weltordnung in allgemeiner Finsternis und Götzendienerei zu Ende gehen wird. Inmitten einer zehnfach schwarzen Nacht wird die irdische Sonne sinken, wenn man einigen unserer prophetischen Brüder glauben muss. Wir erwarten nichts dergleichen, sondern halten Ausschau nach einem Tag, an dem die Bewohner aller Länder Gerechtigkeit lernen und dem Erlöser vertrauen werden, wenn sie dich allein, o Gott, anbeten und deinen Namen verherrlichen werden. Die moderne Sicht, so sagte Spurgeon seinerzeit, die moderne Sicht hat den Missionseifer der Kirche sehr gedämpft. Und je eher gezeigt wird, dass diese Sicht unbiblisch ist, umso besser ist es für die Sache Gottes. Sie deckt sich weder mit den Aussagen der Propheten, noch ehrt sie Gott, noch entflammt sie die Kirche zu neuem Eifer, also hinfort mit ihr so weit wie möglich. Ich habe gesagt, dass es eine Belebung gab, auch im Blick auf den Pietismus. Und ich habe viel gelesen in dieser Reformschrift von Philipp Jakob Spener, Pia Desideria, wo er Mut macht, die Bibel ganz neu zu lesen, sie unters Volk zu bringen, wo er Mut macht, auch den Theologen miteinander zu diskutieren, um noch näher an die Wahrheit der Bibel ranzukommen, wo er Mut macht, den Laien, von denen Luther gesagt hat, ich habe einfach nicht die Leute, dass die Kirche so aufzubauen, wie ich es gerne würde. Der Mut gemacht hat, diese Leute eben auszubilden und hervorzubringen, also ganz motivierend. Und ich habe lange nicht verstanden, dass der eigentliche Durchbruch von dieser Schrift, die einfach dazu führte, dass Bibelwerke ins Leben gerufen wurden, sogar neue Drucktechniken erfunden wurden, um einfach Druckerzeugnisse viel günstiger auf den Markt zu bringen, Bibeln in einfach auch für die Bauern erschwinglich zu machen, wo das erste Mal vom Protestantismus eine Welle von Mission, auch sehr erfolgreicher Mission, ausgegangen ist, wenn man an Zinzendorf denkt, dass das zu tun hatte eben damit, dass dieses nahe Weltende überwunden wurde durch eine andere Sicht, die eben dieser Mann, der auch Pfarrer war, gekommen ist. Es heißt im Vorwort dieser Schrift, Spener hat der Bangenfrage einer damaligen verunsicherten Theologie und Kirche, ob Christus, wenn er auf Erden wiederkommt, noch Glauben finden werde, die herausfordernde Antwort von der Hoffnung zukünftiger besserer Zeiten entgegengestellt. Zu klar sah er, dass man damals diesen Pessimismus einfach nicht mehr ertragen konnte. Er hat den enttäuschten, entmutigten, verstimmten, von der Kirche gekränkten zugerufen, dass es sich lohnt, für die Christenheit einzutreten und in ihren Dienst zu bleiben. Sie hat die Zukunft. Ungezählte brachte er zum Aufhorchen, als er aus dem Neuen Testament der Kirche eine herrliche Zukunft voraussagte. Sie wird nicht zerfallen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Im Gegenteil, die großen und herrlichen Verheißungen stehen noch aus. Nach Römer 9, Vers 11, so hat er es hergeleitet, wird das jüdische Volk, wenigstens ein sehr großer Teil, sich zur Kirche Jesu Christi wenden. Gewiss wird die Kirche auf der Erde nie die Kreuzesgestalt verlieren, heißt es dann. Doch wandert sie mit Freuden der Wiederkunft Jesu Christi entgegen und auf diesem Weg wird sie keinen Mangel an Mut und Gewissheit haben. Es lohnt sich. Die Zukunft ist nahe. Man begann mit ganz anderen Augen die Offenbarung zu lesen, von der man bisher fast nur mit Scheu gesprochen hatte. Die Werke der äußeren Mission, die Judenmission, der ersten freien Liebesarbeiten, die nun im Pietismus blühten, konnten sich auf die opferbereite Hingabe von Laien, selbst den Adel berufen, davon nicht unberührt, stützten sie sich auf Speners Weckruf, lebendig zu bleiben. Wir waren von Noah ausgegangen. Dieser Mann der Hoffnung, der eine völlig zerstörte Welt vorfand und trotzdem Hoffnung hatte. Und trotzdem die Arche verlässt, nachdem er das Fenster geöffnet hatte, dann auch das Dach wegtut. Und dann, um letztlich mit all den Geschöpfen, den wenigen Geschöpfen, die geblieben waren, die Arche zu verlassen und neu zu besiedeln. Wir lesen später dann auch, dass er anfängt, wieder den Boden zu bestellen, einen Weinberg zu pflanzen. Ein Mann der Hoffnung. Es gibt nichts, was Menschen so sehr kränkt, so sehr klein hält, als wenn sie keine Hoffnung mehr haben. Und es gibt nichts, was sie so sehr belebt, als wenn sie Hoffnung haben. Aus dieser Zeit stammen Lieder, und aus dieser Geisteshaltung stammen Lieder, die wir bis heute noch sehr schätzen. Und ich nehme mal eins aus dem Gesangbuch, das auch diesen Geist gehaucht hat. Und ich habe dieses Lied mal von vorne bis hinten auswendig gelernt, schon längere Zeit her. Aber es gehört mittlerweile zu meinem geistigen Schatz, weil es so eine gewaltige Hoffnung versprüht im Blick auf das, was Gott noch mit dieser Welt auch vorhat und mit seiner Mission, die durch Jesus Christus uns gegeben ist. Ich lese mal einige Verse vor. Gerade die Älteren werden dieses Lied kennen, deswegen nenne ich mal den Titel. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wir haben ja viele unter uns jetzt, auch wenn ich so in die Reihe jetzt gucke, so, die sich gut in der Bibel auskennen, und ihr werdet merken, da gibt es viele biblische Anklänge auch. Ich lese mal zwei Strophen vor. Ach, dass die Hilf aus Zion käme, o dass dein Geist so wie dein Wort verspricht, dein Volk aus dem Gefängnis nehme, o wird es doch nur bald vor Abendlicht. Ach, reiß, o Herr, den Himmel bald in zwei und komm herab zur Hilf und mach uns frei. Ach, lass dein Wort recht schnell laufen, es sei kein Ort ohne dessen Glanz und Schein. Ach, führe du dadurch mit Haufen der Heiden füllt zu allen Toren ein, ja wecke doch auch Israel bald auf und also segne deines Wortes Lauf. Ernst-Günter Wenzeler, der heute nicht da ist, ihm war es in seiner Verkündigung, die ich oft gehört habe, auch in Cannstatt, immer wichtig zu sagen, die Christen auch von ihrer Auferstehungshoffnung her, die nicht nur eine Hoffnung ist im Blick auf die Zeit, wenn wir mal gestorben sind oder Christus wiederkommen. Er sagte immer, wir als Christen sollten Hoffnungsmenschen sein. Und das gefällt mir. Und ich möchte euch, ich habe diesen großen Rahmen jetzt aufgezeigt, zunächst Noah, der die Arche verlässt, der diese vier Vögel, von dem einer ganz berühmt geworden ist, diese Taube mit dem Lebenszeichen, mit dem Ölblatt im Schnabel. Dann dieser Exkurs im Blick auf die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi und was man auch erlebt hat, wenn dieser Glaube da war. Aber ich möchte es auch übertragen auf euer eigenes Leben. Dass es Hoffnung gibt, gerade durch die Auferstehung Jesu Christi und durch die Botschaft des Evangeliums. Egal, ob vielleicht in der Ehe das gerade ganz schwierig ist und manchmal kriegt man ja gar nicht alles mit. Es gibt immer Hoffnung. Und Jesus Christus kann alles gut machen. Ich fand es mal so bewegend, wie Pfarrer Wolfsberger uns seinerzeit erzählte, wie auch ein Mann völlig verzweifelt war, auch über seine Sünden und seine Ehe, die zerbrochen war. Und wie er ihm dann zugesagt hat, dass durch das Blut Jesu Christi alles gut werden kann. Alles gut werden kann. Auch wenn ein Mensch eigentlich mit seinen Möglichkeiten am Ende ist, austherapiert ist, wie immer man das ausdrücken will. Christus ist mit seinen Möglichkeiten nicht am Ende. Der lebendige Gott, der aus dem Nichts schaffen kann, ist niemals am Ende. Es kann immer etwas Gutes daraus werden. Manchmal auch aus einem Zerbruch und damit schließe ich. Ich denke, wir lieben alle die Landschaft, in der wir leben. Und ich liebe die auch, obwohl ich hier nicht aufgewachsen bin und schätze sie sehr. Und ich finde das toll. Und auch wenn meine Mutter hier mal sagt, dann sagt sie immer, das ist ein schöner Ort, an den es dich hin verschlagen hat. Aber wenn wir genau hinschauen, wir müssen gar nicht genau hinschauen, dann sehen wir, dass in diesen wunderschönen Bergen Muscheln zu finden sind, Meeresschnecken zu finden sind, eingeschlossen im Gestein. Und diese ganze Schönheit der Alp und ihrer Vegetation, ihrer Ausblicke, ist letztendlich gekommen durch große Verwerfungen auf dieser Erde. Das, was mal Meeresboden war, ist aufgefaltet worden zu wunderschönen Bergen, über die wir heute staunen und über die wir uns heute freuen und die heute unsere Heimat sind, die wir so nie vermissen möchten. Als Gott sagte, wir haben ja jetzt die Urgeschichte durchgegangen, als Gott sagte, nachdem er geschaffen hatte, siehe, es war sehr gut, da war diese Alp noch nicht in dieser Schönheit. Aus Zerbruch kann manchmal etwas entstehen, was nachher schöner ist als vorher. Und als Leute, die Christus schon kennen und schon zu der Zeit leben, wo er aufgetreten ist, und die sein Werk beurteilen können, wissen wir, dass manchmal durch einen Zerbruch und durch Dinge, die wir als nicht gut empfinden und die auch nicht gut sind, trotzdem etwas Neues entstehen kann, was schöner ist als das, was vorher war. Das war der Glaube eines der größten Gottesmänner, die je über diese Erde gingen. Ich möchte noch beten. Heiliger Gott, wir haben auch in unserer persönlichen Geschichte Dinge erlebt, die wir uns niemals ausgesucht hätten und an die wir vielleicht auch sehr ungern zurückdenken. Aber du hast uns nicht nur durchgebracht, sondern hast manchmal geschenkt, dass dadurch Gutes entstand. Und wir wissen, dass diese Erde noch immer nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber wir danken dir dafür, dass du kein ohnmächtiger Zuschauer bist von den Dingen, die geschehen und von Dingen, die wir auch erleben und die uns durchschütteln und manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber wir preisen dich dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast und hast ein für alle Mal bewiesen, dass der Tod auch über diesem Leben und auch schon über dieser Erde nicht das letzte Wort hat. Du bist der Gott, der über das Leben gebietet und es auch aus dem Tode zurückholen kann und der Noah diesen Mut gegeben hat, vor einer verwüsteten Erde nicht verzweifelt zu stehen, sondern das Dach aufzumachen, die Vögel fliegen zu lassen und sich darüber zu freuen, dass die Wasser sich verlaufen hatten. Amen.